Die Skisaison neigt sich dem Ende entgegen, aber Ostern und auch die Sommerferien stehen schon quasi vor der Tür. Die Reiselust vieler steigt ebenso wie die Temperaturen im Land. Ein guter Zeitpunkt, um über den deutschen Hotelmarkt zu sprechen. Dazu haben wir uns erneut einen externen Gast eingeladen, Dr. Peter Eberts, Managing Director und Head of Hotels von Artinvest Real Estate. Das Unternehmen ist ein langfristig orientierter Investor, Asset Manager und Projektentwickler. Zusammen mit Managing Director und Head of Hotel Services Alexander Trobitz wird unser Gast über Hotelinvestments, Herausforderungen und Chancen der Hotellerie sprechen. Ebenfalls am Mikrofon zu hören ist Moderator und Managing Director Andreas Völker. Also bleiben Sie dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute wieder ein Dreigespräch führen zu dürfen. Einmal Peter Eberts von Artinvest aus dem Hotelbereich und was er genau dort macht, wird er uns gleich erzählen. Und natürlich Alexander Trobitz, unser Head of Hotel Services bei BNP Paribas Real Estate in Deutschland.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Schön,
dass du da bist, Peter. Danke.
Ja, vielleicht fängst du gleich kurz mal an, kurz zu sagen, was machst du eigentlich bei Artinvest? Artinvest kennt man als Projektentwickler vor allem natürlich aus dem Bürobereich. Bundesweit tätig und sehr erfolgreich unterwegs, spannende Projekte, tolle Architektur. Was ist denn da im Hotelbereich los bei euch?
Ja, du hast jetzt schon einiges richtig dargestellt.
Das gilt auch für Hotel, das ist ja super.
Die Artinvest ist am Ende ein gewerblicher Immobilieninvestor, 2010 gegründet und seitdem haben wir ein Portfolio von ca. 10 Milliarden Assets under Management aufgebaut. Der Hotelbereich macht davon ca. 2 Milliarden aus, also schon ca. 20%. Und wir managen mittlerweile insgesamt ca. 65 Hotels, davon 40 im Eigentum verschiedener institutioneller Investmentvehikel, wie die Kollegen im Büro-Retail-Bereich auch. Und weitere 25 betreiben wir für dritte Investoren über unsere Betreibergesellschaft Chocolate on the Pillow Group. Und somit decken wir also die gesamte Wertschöpfungskette ab im Hotelbereich. Projektentwicklung, wie die Kollegen auch, von der wirklich Greenfield-Entwicklung über Office-Conversions bis hin zu Repositionierungen, langfristige Bestandshaltung, aber eben auch den Betrieb von Hotels.
Sehr spannend. Jetzt kommen wir ja gerade alle von der MIPIM. Wie war der Eindruck? Wie waren die Tage bezogen auf das Hotel-Investment?
Alex, was sagst du?
Ja, also die MIPIM habe ich selbst selten so vorsichtig und vielleicht wenig euphorisch erlebt wie dieses Jahr. Könnte auch daran liegen, dass ich die letzten zwei Jahre nicht da war. Aber im Vergleich zu der MIPIM, wie ich sie kannte, war es schon deutlich reduziert, deutlich auf der Bremse. Aber die Asset-Klasse Hotel war die Asset-Klasse, die in allen meinen Gesprächen, die natürlich einen Hotel-Bias hatten, logischerweise, aber doch auch mit Gesprächspartnern, die nicht explizite Hotel-Experten waren oder in der Branche sind, als die Asset-Klasse gesehen wird, die am weitesten sozusagen wieder fortgeschritten ist auf dem Weg zur Erholung. Und das ist ja auch das, was wir täglich sehen bei unseren Themen. Aus Hotelsicht war die MIPIM eine Veranstaltung, wo man eigentlich mit einem Lächeln wieder rausgehen konnte. Bei weitem kein euphorisches Lachen, aber ein leises Lächeln, während andere Assetklassen da, glaube ich, noch deutlich dahinter liegen.
Sehe ich ganz genauso. Ich würde die Stimmung als relativ konkret und hands-on bezeichnen. Also die Unsicherheit, die vielleicht andere Sektoren oder auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld geopolitisch wie auch immer auszeichnet aktuell, die sich sicherlich nicht förderlich auswirkt, aber die ist im Hotelbereich so ein bisschen raus. Wir hatten unsere größten Unsicherheiten mit Covid und dem Krieg und den Auswirkungen daraus haben wir eigentlich hinter uns. Und die Schaumschläger sind so ein bisschen weg, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Und es gibt eine ganze Menge konkreter Themen, über die man sich unterhalten kann. Das machen wir hoffentlich auch gleich noch. Und daraus werden sich auch Opportunitäten ergeben. Und deswegen würde ich das genauso sehen, bin ich ganz optimistisch zurückgekommen.
Okay, wenn wir jetzt gleich mal tatsächlich in das laufende Jahr oder in die Zukunft schauen, vielleicht noch ein kurzer Blick zurück in das Jahr 2024. Alex, du hast es gesagt, das Hotelsegment, die erste Klasse, ist ein Stück weit wie Phönix aus der Asche emporgestiegen nach sehr, sehr harten Zeiten im Zusammenhang mit Covid und so weiter. War das Jahr 24 tatsächlich auch ein Jahr der Wiederbelebung, der Normalität, oder ist noch keine Normalität eingetreten? Wie haben sich die Märkte nach der Krise bisher verändert?
Normalität ist es, glaube ich, noch nicht gewesen in 2024. Die Frage ist sowieso, was ist die Normalität? Wir hatten natürlich in den Vorjahren bis 2019 Jahr für Jahr neue Rekorde, was Übernachtungszahlen anging, was aber auch das Investmentvolumen anging, mit Rekordwerten, natürlich stark durch die Zinssituation getrieben. Da sind wir noch nicht wieder. Aber 2024 war tatsächlich auf der Betreiberseite ein Jahr, wo es unglaublich viel Licht, aber auch sehr, sehr viel Schatten gab. Aber die Fundamentals sind grundsätzlich erstmal wieder da. Wir hatten eigentlich in allen wesentlichen Hotelstandorten Rekordübernachtungszahlen. Das ist erstmal die Basis für alles andere. Ja, wir haben höhere Übernachtungszahlen, sprich mehr getätigte Übernachtungen als in 2019 gesehen. Klar, aber es ist auch 5 Jahre her. Das darf man nicht vergessen. Und seitdem ist auch sehr, sehr viel neues Produkt an den Markt gekommen. Sprich, die Hotel-KPIs, wie wir es so schön nennen, also insbesondere die Auslastung der Hotels, ist bei weitem noch nicht wieder da, wo sie 2019 war. In keinem Standort. Auf der anderen Seite die durchschnittliche Rate, die ADR, ist wieder auf dem 2019er Stand, und zwar 2019er Stand inklusive der inflationären Entwicklung seitdem. Also das sind so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Die Preise sind ganz gut. Das hat die Hotelbranche geschafft. Auch viele Learnings aus der Covid-Zeit. Ja, also Rate hochzuhalten war da wirklich Common Sense eigentlich innerhalb der Branche. Die Auslastung ist noch nicht ganz da, wo sie mal war, aber sie ist schon wieder ziemlich gut in vielen Standorten. Nehmen wir mal Berlin, sind wir bei 74,5% Occupancy overall im letzten Jahr gewesen. Das ist gut, das ist ein guter Wert. Das ist kein bombastischer Wert, aber durchaus gut. Und ähnliche Zahlen haben wir auch für andere Standorte wie Hamburg. Selbst Frankfurt, selbst Düsseldorf haben Rekordzahlen gezeigt, allerdings noch auf niedrigerem Niveau.
Gut, Belegung ist wieder da. Die Zimmerraten sind wieder auf einem guten Niveau, aber die Kosten sind sicherlich auch gestiegen. Wie sieht es auf der Hotelbetriebsseite aus?
Ja, also ich glaube, man kann keine generelle Aussage dazu treffen. Was man definitiv sagen kann, ist, dass einzelne Hotels in einzelnen Standorten sehr unterschiedlich zurückgekommen sind. Also nachfrageseitig, wie gesagt, sind wir eigentlich im New Normal. Also da würde ich dir gerne widersprechen. Ich glaube, wir haben mit der Fußball-EM und den Konzerten sogar ein Jahr gehabt, was nachfrageseitig einige Treiber hatte. Dagegen wirkten dann so gesamtwirtschaftliche Probleme, die wir in Deutschland haben, aber auch nur in Deutschland. In Europa sieht das Ganze sehr viel besser aus. Auch da würde ich sagen, sind wir im New Normal angekommen. Aber was wir eben sehen, ist, dass einzelne Standorte sich komplett unterschiedlich entwickelt haben. Wir haben sowohl klassische Mais-Hotels, wo man denkt, oh, das Meeting-Geschäft ist ja vielleicht eher rückläufig, die sich aber entgegen der Erwartung super entwickelt haben. Und gleichzeitig haben wir auch Lagen, die vielleicht auch vornehmlich bürogeprägt sind, wo dann sich die niedrigere Büronutzung auch auf eine niedrigere Hotelauslastung auswirkt. Also man muss sich heute im New Normal die einzelne Lage eines Hotels sehr gut anschauen, und all das funktioniert eigentlich gut, was einen ausgewogenen Mix aus Business- und Leisure-Nachfrage hat, weil der Leisure-Trend ist ungebrochen, und auch der hat eben dazu geführt, dass europaweit die Nachfrage viel stärker ist. Die Herausforderungen liegen aber, wie gesagt, nicht so sehr in der Nachfrage, sondern eher in den operativen Themen. Also wir haben stark gestiegene Personalkosten, DEHOGA-Abschlüsse seit 2022 plus 30%. Im reinen Lohn- und Personalkosten. Energiekosten sind gestiegen. Fairerweise muss man sagen, die Hoteliers haben Anfang des letzten Jahres höher budgetiert und sind niedriger rausgelaufen. Also das ist gar nicht so schlimm, wie es befürchtet war. Und dann gibt es eben die Herausforderung, die Prozesse zu modernisieren und das heißt im Wesentlichen zu digitalisieren. Das wird die nächste Investitionserfordernis sein, die uns auch in der Branche begegnet.
Ja klar, es gibt immer mehr Konzepte, wo man sich selbst einchecken muss, wo eigentlich schon fast niemand mehr anzutreffen ist.
Dann. Genau. Ja, wobei da möchte ich gerne, also die Gelegenheit jetzt, und das ist ja die Gelegenheit für mich, da in meine Lieblingskerbe reinzuhauen hier gerade und zu sagen, dass unsere Branche einfach noch unglaublich hinterherhinkt.
Ja, klar.
Was die Digitalisierung der Prozesse, insbesondere der kundenrelevanten Prozesse angeht. Okay. Es gibt immer noch im Jahr 2025 kaum Hotelketten von einigen Service-Department-Betreibern mal abgesehen, wo man wirklich eine komplette digitale Guest-Journey hat. Ja, es kann doch nicht sein, dass ich in diesem Jahr weiterhin in einem absolut standardisierten Hotel an Nummer 10 mich an der Rezeption einreihen muss, um wiederholt meinen Namen dem Rezeptionisten in den Block zu diktieren, obwohl wir das bei der Buchung alles schon angegeben haben. Das kann doch nicht sein.
Ja? Gerade letzte Woche noch erlebt.
Ja. Tja, welches Segment läuft dann jetzt eigentlich nach der großen Krise am besten? Ist es Budget, ist es Midscale oder kommt Luxury zurück?
Ja, es ist so ein, also nach meinem Gefühl und nach meiner Erfahrung gibt's jetzt im Endeffekt zwei Teilbereiche, die besonders erfolgreich funktionieren. Das eine ist eher so das Economy- bis Midscale-Segment. Da kann man dann durchaus die B&B-Hotels dazu zählen, aber auch viele andere Player. Sicherlich auch dann in Zukunft die Four Points Flex bei Sheraton-Häuser. Also auf Deutsch alles, was so bis ins Drei-Sterne-Segment reinragt und durchaus standardisiert ist, was eine effiziente Kostenstruktur hat und nicht sonderlich personalintensiv ist. Auf der anderen Seite sehen wir auch die Luxury-Produkte absolut erfolgreich. Die haben die Kosten, ja, aber die sind in der Lage, so deutlich höhere ADRs durchzusetzen, dass sie diese Kostensteigerung oder die hohen Kosten Punkte einfach abfedern können. Ja, und da tun sich so zwei Schwerpunkte irgendwie der Branche auf, was natürlich zur Folge hat, dass es in der Mitte durchaus Bereiche gibt, die halt in deutlichen Schwierigkeiten sind. Und das ist natürlich auch ein Thema, was das letzte Jahr in der Betreiberwelt geprägt hat. Es gab durchaus einige Insolvenzen. Insolvenzen insbesondere auch von renommierten, tradierten Betreibern, wie jetzt beispielsweise die Lindner Hotels, die einen Teil ihrer Häuser, obwohl in guten Lagen, aber doch in die Insolvenz geschickt haben, schicken mussten. Mal schauen, ob das der letzte war oder ob da vielleicht noch der eine oder andere folgt. Wie siehst du das, Peter?
Also jetzt muss man schon vielleicht die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, weil ich habe eben auch schon erwähnt, auch das klassische 4-Sterne-Meeting-Produkt funktioniert. Wir haben diverse Produkte in dem Bereich, in Kongresszentren in A- und B-Städten. Ich sage mal Mannheim als Beispiel genannt, ja, wo wir auch wirklich in Mannheim wahnsinnig viel neues Produktangebot gesehen haben. Und unser Hotel direkt am M-Congress Center, das Dorint Hotel, funktioniert, ja, von der Nachfrage her. Genauso andere Häuser hier in meiner Heimatstadt Köln, wo wir Gott sei Dank heute sitzen können, erfreuen sich aufgrund dieser Mischung aus Business und Leisure, sind die gut zurückgekommen. Ich bin bei dir, es ist immer in der Masse natürlich schön zu sehen, wie diese B&B-Hotels oder auch andere, auch unsere eigenen Häuser, die eben nicht so personalintensiv sind, etwas unabhängiger, zyklusunabhängiger einfach laufen. Und man in Göttingen und Osnabrück tatsächlich auch im Mittelklassebereich gutes Geld verdienen kann. Im Luxusbereich muss man schon aufpassen, dass die Rate bin ich bei dir, die ist komplett zurückgekommen. Aber man muss auch den Luxusbereich gerade im F&B-Bereich, in den Spa-Bereichen gut führen. Hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und das ist das, was du jetzt eben vielleicht noch so erwähnt hattest mit der Thema der Insolvenzen. Also was man einfach merkt, ist, es trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Ja. In den guten Jahren konnte jeder irgendwie mitschwimmen. Es haben sich auch viele neue Hotel, Ketten und Brands gegründet. Jetzt merkt man auf einmal schon, wer hat seine diversen Profitcenter im Griff. Derjenige, der nur Logis hat, hat es ein bisschen einfacher. Daher kommen ja auch die Themen der Service Departments und so weiter. Aber diejenigen, die Gastronomie haben, die Tagungsbereiche haben, die müssen den wirklich professionell aufziehen. Und das könnte vielleicht einer der Gründe gewesen sein, neben den Lagen, die wir eben erwähnt haben, die dann vielleicht irgendwo auch nicht gepasst haben und eben auch Pachtverträge, die eine Legacy haben, die bei diesen älteren Gesellschaften auch schon, weiß ich nicht, diverse Indexierungshürden übersprungen haben, wo der Markt das nicht mitgemacht hat. Also neben den Insolvenzen gab es ja auch viele positive Themen im Betreiberbereich, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Ja,
absolut.
Wenn ich jetzt an
Motel One.
Aber Motel One. Beides ja, glaube ich, auch richtig. Ne? Ich meine, der Wettbewerb hat, glaube ich, massiv zugenommen. Ja. Wenn ich nicht laufend auch investiere und mich mit dem Markt entwickle, falle ich wahrscheinlich auch irgendwann mal raus.
So ist
es funktioniert nichts mehr automatisch. Der Markt ist wirklich dynamisch. Wir sehen positive Entwicklungen an vielen Enden, aber eben auch ein wachsendes Angebot, und dadurch setzt sich vielleicht der New Kid on the Block auch dann vielleicht mal besser durch, wenn der Standort stimmt und so weiter, und ein altes Hotel kommt dann vielleicht nicht mehr hinterher. Das ist ein bisschen mein Eindruck.
Ja, wir haben natürlich den Vorteil, dass jetzt in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht mehr so viel neues Angebot an den Markt kommen wird. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht hier vertiefen, weshalb Projektentwicklung sich kaum noch oder nur in Einzelfällen rechnen. Diese starke Welle von neu entwickelten, neu gebauten Hotelimmobilien ist jetzt abgeebbt. Die sind alle am Markt. Natürlich nicht alle, aber wir sprechen jetzt mal so grosso modo. In Zukunft werden wir jetzt nicht so viel neues Angebotswachstum sehen, was natürlich auch gut ist für die Branche. Wir müssen erstmal ein bisschen konsolidieren. Wir haben einige Krisenjahre hinter uns. Und der Punkt, den du sagtest gerade, Andreas, ist vollkommen richtig. Man muss in seine Hotels investieren. Ja, die Lage kann man nicht ändern. Das ist eine Entscheidung, die wird ganz am Anfang eines Lebenszyklus getroffen, eines Hotels. Standort, Betreiber, Konzept, das alte Thema vom strategischen Fit. Die Lage ist das, was sie ist. Aber wenn man in der Lage präsent ist und eine gute Lage hat, muss man regelmäßig in sein Objekt investieren. Die heutigen Verträge verpflichten ja auch den Betreiber und oder den Eigentümer, dieses regelmäßig zu tun. Aber auch bei den alten Verträgen hätte man es tun müssen, und dann wären wahrscheinlich einige Insolvenzen nicht nötig gewesen, wenn die Häuser besser sich im Wettbewerb behauptet hätten.
Gehen wir mal ein bisschen auch in die Zukunft. Was suchen Investoren jetzt? Oder wo kommt das Geld her? In welche Produkte fließt das Geld bevorzugt im Moment? Was ist Investors Liebling angesichts dieser Marktentwicklung? Wie sieht es bei euren institutionellen Kunden aus?
Also fangen wir vielleicht nochmal generell mit dem Investoreninteresse an, weil es ist ja tatsächlich so, dass der Sektor gerade sehr beliebt ist bei internationalem Kapital. Also die Motel One-Transaktion, Motel One hat ja 80%, die alten Gesellschaften haben 80% ihrer Anteile abgegeben. Da reden wir von 3,5 Milliarden Unternehmensbewertung. Das ist jetzt auch kein ganz kleiner Deal.
Also und über 160.000 Euro pro Key darstellte für die OPCO.
Da waren für 100, dabei. Das sind 100 Hotels. Ne? Wir reden also von 100 Hotels und der Marke natürlich. Und die sind natürlich größtenteils in Deutschland. Also man kann ja auch bei diesen diversen Unsicherheitsthemen auch mal hervorheben, dass es internationale Investoren gibt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, komme ich gleich auch zu, die voll daran glauben, dass A, die Hotellerie, B, ein gewisses Segment, also sprich das Drei-Sterne-Segment, aber auch jetzt mittlerweile mit einer zweiten Marke, Cloud One, sehr gut performt, sich in den nächsten Jahren so gut entwickelt, dass man daraus eine Internationalisierungsstory machen kann und so weiter. Andere Storys, Ruby hat die Marke verkauft an IAG, ist auch ein Zeichen dafür, dass auch ein internationaler Konzern mit einer deutschen Marke, die sehr stark in Deutschland präsent ist, jetzt international aktiv wird. Also das Interesse ist da, ehrlicherweise aktuell mehrheitlich sogar von internationalen Investoren. Wir haben gerade ein Hotel verkauft, auch hier in Köln, das Pullman, und da hatten wir eine Handvoll Angebote. Es hat sehr gut geklappt. Alle aus dem Ausland.
Mhm.
Wie war die Frage nochmal? Jetzt muss ich nochmal kurz zurückkommen.
Was suchen denn die Investoren? So. Welches Produkt ist bevorzugt? Welche Lage?
Genau. Was haben die gesucht? Die haben gesucht ein Hotel in einer sehr guten Lage mit dem Potenzial, hier die Performance zu verbessern durch Investitionen. Weil man eben glaubt, wenn ich jetzt in einen Markt in Deutschland, der vielleicht gerade ein bisschen stagniert, investiere, genau was Alex gerade sagte, dann werde ich da auch meinen Return erhalten. Was, glaube ich, aktuell gar nicht so gefragt ist. Ich meine, unsere Investoren selber, wir haben auch noch Kapital für dieses klassische Core-Produkt, neuer Vertrag mit einer langen Laufzeit, mit einer guten Immobilienqualität. Ist aber nicht zwingend notwendig. Denn was man immer sagen muss, ich habe immer bei einem Bestandshaus eine bestehende Hotel-Performance, die kann ich irgendwie einschätzen. Wenn ich einen Neubau kaufe, muss ich immer erstmal abwarten, wie das Hotel performt. Das war, konnte man 16, 17, 18 alles blind unterschreiben. Aber aktuell wüsste ich jetzt nicht, ob eine Miete, die mir jetzt irgendein Projektentwickler anbietet, weil sie eben relativ hoch ist, weil er eben hohe Baukosten hat, einen hohen Grundstückseinstand hatte, ob die so nachhaltig ist. Und deswegen fühle ich mich gerade mit Bestandshäusern auch sehr wohl.
Ja, kannst das, du das bestätigen? Deckt sich mit unserer Wahrnehmung. Also die meisten Transaktionen, auch im letzten Jahr, waren Transaktionen von Bestandshäusern. Da sehen wir halt Indikatoren dafür, dass deutlich mehr Interesse wieder da ist, und zwar in allen Risikoklassen im Endeffekt. Genau wie du sagst, Peter, ja, ihr habt Kapital für verschiedene Risikoallokationen. Ja, das Managed-to-Core-Thema, das Core-Budget-Thema und das Thema Projektentwicklung. Also da geht es ja euch wie einigen anderen auch.
Und wir waren in allen Segmenten aktiv. Wir haben 6 Hotels gekauft in allen Segmenten. Wir haben eine Projektentwicklung gestartet. Die hatte noch eine Legacy, aber wir haben sie gestartet. Und ja, es ist alles nicht mehr ganz so einfach, aber damit fühlen wir uns trotzdem wohl. Und ich glaube, mit dem Glauben an die Zukunft kann man schon viel bewegen.
Ja, ich glaube, mit den zu erwartenden großen Investitionen in Deutschland sieht es ja auch ganz positiv aus eigentlich. Ne? Das sind ja Auswirkungen, die auf die Infrastruktur wirken, genau. Sind Auswirkungen, die dadurch natürlich dann indirekt auf die Hotelbranche wirken, was das Thema Business Travel angeht in Deutschland, Tagungen, Veranstaltungen. Also eigentlich müssten wir deutlich positiv in die Zukunft schauen.
Aus der Betreiberperspektive ist dieses neue Sondervermögen und auch die sich abzeichnenden Mehrwertsteuerreduzierung für die Gastronomie natürlich sind das sehr positive Signale.
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt gerade verhandelt im Bundestag. Insofern sind wir hier hochaktuell unterwegs. Bin gespannt, was nachher dabei rauskommen wird. Aber ich würde gerne noch einmal ein bisschen auf die unterschiedlichen Standorte oder Märkte in Deutschland eingehen. Ihr hattet eingangs ja erwähnt, nach Corona sind einige Standorte schneller wieder da gewesen, wo sie hingehören, sage ich mal. Wir haben sogar ein bisschen outperformed. Der Markt hat sich ein bisschen verschoben auch. Welches sind die Märkte, die überdurchschnittlich performen oder wo ihr auch noch Zukunftspotenzial seht? Welche Märkte hängen noch so ein bisschen hinterher?
Ich glaube, die Antwort hat Peter vorhin schon ziemlich gut gegeben. Ja, das sind die Märkte, die ein gutes Gleichgewicht haben zwischen Business- und Leisure-Nachfrage. Diese Märkte gibt es in den Top 7. Ja, da ist natürlich Hamburg ganz weit vorne, da ist Berlin, München, aber auch Köln sehr weit vorne. Vielleicht Frankfurt und Düsseldorf eher nicht, ja, die leider noch nicht diesen großen Anteil an Leisure-Tourismus haben. Wachsend zwar, aber noch auf niedrigerem Niveau. Aber es sind durchaus auch Märkte innerhalb der B-Standorte. Ja, wenn ich an gewisse Landeshauptstädte denke, wenn ich an gewisse Universitätsstädte denke, meine Universitätsstadt Münster beispielsweise.
Ist auch meine.
Ja, unsere.
Und hat super performt in den letzten Jahren.
Super performt, absolut. Aber auch Mannheim hast du gerade genannt, ja, Heidelberg, Freiburg. Das sind solche Städte, die einfach sehr solide, sehr nachfragegleich durch die letzten Jahre gekommen sind.
Wenn ich da noch was ergänzen darf, am Beispiel Münster und auch mal im internationalen Vergleich. Was wir in Deutschland auch brauchen für eine gute Standortentwicklung, ist ein besseres, moderneres Destination-Marketing. Münster hat sich als Stadt einfach auch super vermarktet. Und es ist absolut kontraproduktiv, was viele Kommunen, zum Beispiel Düsseldorf, jetzt machen, die in einen Markt, der eh schon schwierig ist, noch eine Beckensteuer reinhauen. Man muss diese eine Stadt eben, und das hat Hamburg perfektioniert. Wenn ich hier durch Köln fahre zur Arbeit, und es ist das Hafenfest in Hamburg, ich glaube, das ist immer im Mai oder so
ähnlich. Hafengeburtstag.
Hafengeburtstag, Entschuldigung. dann ist in den Monaten vorher viel Werbung in Köln für den Hafengeburtstag in Hamburg. Und das hat sicherlich einen Impact. Ich kenne keine Stadt, die das in Deutschland so gut macht wie Hamburg. Und andere Städte nutzen dann die Bettensteuer zum Löcherstopfen und des kommunalen Haushaltes. Und das ist meines Erachtens kontraproduktiv. Und ich glaube, jede Stadt ist gut beraten daran. Man sieht es in den Zahlen, den Tourismus zu fördern. Der bringt dem Einzelhandel etwas, der bringt der lokalen Wirtschaft was, der Gastronomie. Und da haben wir in Deutschland echt Nachholbedarf. Oder auch Potenzial nach vorne.
Potenzial natürlich. Was müsste denn Frankfurt beispielsweise machen, um dieses ja schon seit vielen, vielen Jahren bestehende Missverhältnis von Business und Leisure auszugleichen?
Ja, da denke ich jedes Mal drüber nach, wenn ich mittags mir auf der Freskas was zu essen hole. Frankfurt braucht einen Leuchtturm, eine Leuchtturmveranstaltung. München hat die Wiesen, Hamburg hat zum Beispiel einen Hafengeburtstag, Köln hat den Karneval.
So ist es.
Frankfurt, was hat Frankfurt? Da war ja noch das Museumsuferfest, stimmt. Es fehlt einfach ein großes Leuchtturm-Event. Und das muss man ganz strategisch angehen als Frankfurter Stadttourismusentwicklung. Man müsste sich anschauen, welche ist die Zeit, wo die Hotels möglichst leer sind, ja, wo keine Messe stattfindet, wo keine sonstige größere Veranstaltung stattfindet. Was ist die Zeit, wo die anderen großen A-Städte Deutschlands auch keine Veranstaltung haben. Und dann muss man ganz gezielt irgendeine Veranstaltung pushen. Ja, sei es ein Literaturfestival, sei es ein Musikfestival in der gesamten Stadt, aber nicht klein denken, ein Wochenende, sondern groß denken. 2 Wochen. So. Und das muss man aufbauen. Über Jahre dauert das sicher. Aber das bräuchte Frankfurt und das bräuchten manche andere Städte auch.
Thema Sport ist ja auch interessant. Ja. Das die NFL ist in Frankfurt gewesen und das hat man auch positiv dann gemerkt. Wenn ich mal als Kölner komme aus einer Stadt, die auch nicht gerade für ihre Sauberkeit bekannt ist, aber ein etwas angenehmerer Sense of Arrival am Frankfurter Hauptbahnhof würde vielleicht auch ganz gut tun.
Das merke ich mir, Sense of Arrival.
Ja, das klingt gut, aber leider hast du absolut recht.
Das stimmt wohl sehr. Wenn wir ein bisschen auch nochmal den Blick aufs Gesamtjahr 2025 richten, wie erwartet ihr die Entwicklung im Hotel-Investment-Markt, im Hotelmarkt operativerseits? Wird das an die Aufwärtsentwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen können? Und was sind die führenden Trends?
Vielleicht vorweg 2, 3 Zahlen, also erstmal qualitativ. Antworten. Wir haben jetzt gerade gestern das Transaktionsvolumen für das erste Quartal, gut, wir haben noch Mitte März, aber doch mal zusammengezählt. Wir waren Stand jetzt bei 400 Millionen Anfang des Jahres. Letztes erstes Quartal waren 200 Millionen. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme natürlich, aber es zeigt doch, das sehen wir auch durch die vielen Transaktionen, die wir gerade vorbereiten auf unserem Schreibtisch. Wir gehen stark davon aus, dass dieses Jahr ein stärkeres Investmentjahr werden dürfte als das letzte Jahr. Die ersten Prognosen haben schon mal so 1,8, 1,9 Milliarden in den Ring geworfen, aber das ist eigentlich noch viel zu früh, dieses zu tun. Es gibt einfach sehr, sehr viel Unsicherheit da draußen. Man weiß nicht, was noch im Laufe des Jahres passieren wird. Aber looking forward sieht es so aus, dass das Transaktionsvolumen doch wieder solide auf eine vernünftige Größe ansteigen wird. Insbesondere deshalb, weil es wieder mehr verkaufsbereite Eigentümer gibt. Die waren nämlich letztes Jahr Mangelware. Aber vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern, auch aus deiner Sicht. Ihr habt gerade verkauft, Peter. Was waren vielleicht so die Gründe dafür, dass ihr euch jetzt entschieden habt, mit dem Pullman in den Verkauf zu gehen? Also nicht jetzt, sondern ja, vor 6 Monaten.
Wir haben uns ja letzten Sommer entschieden, das zu machen. Aber du hast es eigentlich völlig richtig zusammengefasst. entscheidender Punkt. Es gibt mehr motivierte Verkäufer in dieser Zeit der Unsicherheit, ich sag mal Post-Corona und auch im Vorfeld von einem Jahr 2024, wo man Anfang des Jahres nicht wusste, wie entwickelt sich jetzt die EM und wie entwickelt sich das ganze Jahr, war der Verkäufer noch ein bisschen zurückhaltend. Und außerdem muss man ehrlicherweise auch sagen, Deutschland ist geprägt von institutionellen Investoren. Bis die mal ihre Verkehrswerte korrigieren, dauert das eben auch seine 2-3 Jahre. Das ist jetzt alles gelaufen. Und das ist auch noch ein Takeaway von der MIPIM. Die Verkaufserwartungen der Investoren oder der Verkäufer, die sind realistisch. Daran scheitert es nicht mehr so in aller Regel. Und in dem am Anfang letzten Jahres sind wirklich noch Verkäufe gescheitert. Jetzt, ich hoffe, dass eure Projekte, die ihr auf den Markt bringt, lieber Alex, dass die alle auch motivierte Verkäufer hinter sich wissen und man da von einem relativ gesicherten Verkaufswillen zu einem gewissen Preis natürlich ausgehen kann. Bei uns ist es genau dasselbe. Wir haben auch, das kommt als nächster Punkt, ja, dieser Managed-to-Core-Fonds, der hat auch eben gewisse Laufzeiten und wir haben das Haus 10 Jahre im Bestand gehalten. Dann trennt man sich halt mal davon. Und wenn man dann einen guten Deal macht, keinen sehr guten, aber auch keinen schlechten, dann ist das eben jetzt die Zeit, wo man wieder pragmatisch wird und das Investoreninteresse annimmt. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben tatsächlich sehr viel mehr breitere Verkaufsinteressenten, entweder aus den Notlagen, sprich, da geht der Betreiber hops, oder ich habe ein anderes Thema mit der Bank, mit der Anschlussfinanzierung, wenngleich das auch nicht so dramatisch ist. Oder aber ich habe einen Fonds, der ausläuft, oder ich brauche Liquidität für ein anderes Projekt. Also es wird diverse Verkaufsthemen geben. Und es gibt auch wieder eine Nachfrage, die einerseits international geprägt, Family Offices haben wir noch nicht erwähnt, die waren früh dran, deren Zeit ist immer noch. Ja. Und drittens aber auch von den Institutionellen, die auch wieder zurückkommen. Also auch wir und auch, ich glaube, die Deka hat in Dublin ein Hotel gekauft.
Richtig, das Ruby.
Das Ruby sind durchaus aktiv und von daher freue ich mich ehrlicherweise auf dieses Investmentjahr.
Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend und das kann ich eigentlich auch bestätigen aus den anderen Asset-Klassen, wo eine ähnliche Entwicklung stattfindet. Aber wie sieht es bei den Renditen aus? Sind die nach wie vor stabil oder gibt es da schon leichte Trends auch im Laufe des Jahres bei zunehmender Bewegung im Markt und mehr Wettbewerb vielleicht auch in den Verkaufsprozessen, dass die Renditen auch wieder leicht sinken könnten?
Also, jetzt muss man mal die langfristige Brille aufsetzen, was Hotelrenditen betrifft. Mhm. Als ich angefangen habe, lagen die Spitzentransaktionen im Hotelbereich bei, 6%. Und dann gab es diesen zinsgetriebenen Auswuchs. Und ich sehe ehrlicherweise nicht, dass die Zinsen auch gerade jetzt mit der zu erwartenden gestiegenen Verschuldung am langen Ende, werden sich die Zinsen auf diesem Niveau, wo wir jetzt sind, ich sag mal zwischen 2,3 und 2,7% irgendwo einpendeln. Kurzfristig werden sie sinken, das wird dem Projektentwickler gut tun, aber dem langfristigen Käufer, dem wird das nicht tangieren. So, und deswegen sehe ich eigentlich das aktuelle Preisniveau, was ich zwischen 5,25 und 7,5% sehe, je nachdem, also zwischen 13- und 19-fach. Das ist ein Faktorensegment, wo sich viele, viele Transaktionen drin abspielen werden.
In den unterschiedlichen Risikoklassen, ganz genau. Und wir sehen ja jetzt auch durch die Transaktionen, die gelaufen sind in den letzten, 3 Monaten. Wir haben wieder deutlich mehr Datenpunkte. Wir sehen wieder, für was ein Core-Produkt verkauft wird. Wir sehen wieder, für was ein Core-Plus oder Value-Add-Produkt verkauft wird. Wir glauben, für Core-Produkte, für absolute Core-Produkte, werden wir die 5% erreichen, vielleicht sogar einen Ticken drunter. Da muss aber wirklich alles stimmen. Lage, Makro und Mikro, Betreiberqualität, kein Overrent, alle ESG-Häkchen gesetzt. Dann, glaube ich, werden wir da das durchaus sehen dieses Jahr. Auf der anderen Seite ist aber auch sehr, sehr viel Kapital im Value-Add-Bereich aktiv, auch internationales Kapital. Du sagtest es gerade beim Pullman, viele internationale Bieter. Und dadurch tut sich so ein bisschen so eine Lücke auf, finde ich, für Core-Plus-Produkt wieder. Also Core-Plus war eigentlich ein Produkt, was in den letzten Jahren nahezu unverkäuflich war, weil zu den eigentlichen Core-Plus-Renditen es Core-Produkte gab.
Mhm.
Ja, und da die Core-Produkte jetzt doch wieder eher in Richtung 5% sich bewegen, das Value-Add-Produkt aber eher bei 7, 7,25 ist, sehen wir durchaus dann so bei 6% vielleicht noch eine Lücke für ein gutes, vernünftiges Core-Plus-Produkt, heißt Hotel, 10 Jahre am Markt, vielleicht noch 10, 15 Jahre Laufzeit, solider Betreiber, aber jetzt nicht AAA, gute Lage, aber nicht sehr gute Lage. So. Also genau wie du sagst, wir glauben eigentlich, dieses Jahr wird das Jahr, dass alle Risikoklassen wieder bespielt werden, inklusive Leisure-Hotellerie, was wir gar nicht angesprochen haben. Da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde dranhängen. Mhm. Und das befürwortet oder befeuert wahrscheinlich das Transaktionsvolumen dieses Jahres.
Man darf auch nicht vergessen, Hotels liefern über all diese ganzen Themen hinweg immer ein Cashflow. Also wir hatten, glaube ich mal, wie lange waren die Hotels geschlossen? Das war wirklich zum allerersten Mal, dass diese Diktion, ja Hotels, hast ja immer Nutzer, die war jetzt mal in Corona nicht mehr haltbar. Aber selbst kurz danach ist es wieder zurückgekommen. Und ich sage selbst, auch wenn es einem Betreiber mal schlechter geht, ich finde dann auch immer noch wieder einen neuen Betreiber. Und bin dann, wenn ich eine normale Sicherheit habe, auch relativ, komme ich als Investor da gut durch. Und auch mit 10 Jahren Restlaufzeit kann man gut arbeiten. Das ist genau dieses Core-Plus-Thema. Ich habe also einen Cashflow und ich glaube, die Investoren, die vielleicht an anderen Stellen, Retail, Büro, mit etwas mehr Leerstandsrisiken konfrontiert werden, wissen das vermehrt zu schätzen. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen so diese Risikoprämie, die Hotels immer so hatten, ein Stück weit niedriger wird.
Okay, das spricht ja dann auch für eure Einschätzung der Renditeentwicklung in der Zukunft. Aber vielleicht noch, wir haben jetzt den Zeitrahmen schon fast überschritten.
Jetzt schon.
Tatsächlich.
Es könnte jetzt, alles an.
Wir müssen wohl noch eine zweite Folge einplanen in der zweiten Hälfte des Jahres. Vielleicht dann gerne zum Thema Leisure Hotels. Aber vielleicht abschließend zu dem Bereich nochmal eine Frage. Die hatten ja gestiegenes Interesse erfahren post-Corona, insbesondere Leisure und Leisure-Hotels, aber auch Service-Departments. Ist das noch vorhanden oder ist dieses Thema eigentlich weitgehend abgefrühstückt? Wie sieht es da bei diesen, sagen wir mal, Spezialhotelformen aus?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der Betreiberseite und der Investorenseite. Auf Betreiberseite ist das Thema Service-Departments ungebrochen nachgefragt. Es gibt viele Service-Department-Betreiber, die stark expandieren wollen und es auch tun. Auch sehr erfolgreich, natürlich getrieben auch durch viele Leerstände im Bürosegment, Thema Konversion von leerstehenden Büroflächen und Ähnlichem. Im Ferienhotelsegment ist halt sehr kapitalintensiv, gibt es durchaus verstärkte Entwicklungstätigkeit, würde ich sagen, aber halt noch auf sehr niedrigem Niveau. Andersrum auf der Investorenseite, vielleicht Peter, könntest du die Sache beantworten? Das ist natürlich spannend, wie ihr als Investor diese beiden Spezialsegmente seht.
Also wir finden das Thema Leisure mega spannend. Das hat auch ganz rationale Gründe. Wir haben gesehen, dass die Nachfrage sehr viel schneller zurückgekommen ist als im Businessbereich, dass sie auch über Krisen hinweg stabil ist. Also selbst in einem Jahr, wo Deutschland seit 2 Jahren in der Rezession ist, wird hier mehr gereist als vorher im Bereich Leisure. Wir haben international gesehen neue mittelständische Nachfragegruppen aus China, Indien, die wieder zurückkommen. Indien als ganz neuer Markt. Letztes Jahr die größte Flugzeugbestellung aller Zeiten bei Airbus durch Air India. Wir haben Überseeverbindungen aus den USA direkt nach Mallorca, direkt nach Malaga. Die werden auch nochmal den Leisure-Bereich in eine andere Welt katapultieren, weil die Amerikaner höhere Raten zahlen. Und wir haben auch, muss man auch nochmal sagen, international gesehen, es ist ja gar keine Frage, jeder institutionelle internationale Investor ist in Leisure-Hotels investiert. Also das war hier vielleicht so ein Thema für Family Office oder High-Net-Worth-Individuals, der sich irgendwie eine Trophy in seine Schatulle legen wollte. Aber ich kann nur sagen, wir haben letztes Jahr, interessanterweise, wir haben 4 B&B-Hotels gekauft von einer französischen Pensionskasse und die hat dieses Geld reinvestiert in ein Hotel auf Teneriffa. Also ich glaube schon, und das ist meines Erachtens für deutsche Investoren, die ich jetzt hier direkt anspreche, total rational einen Teil des Hotelbudgets auch in Leisure-Hotels zu allokieren. Deswegen sind wir da sehr positiv. Kommt dazu, dass auch die Betreiberlandschaft sich extrem professionalisiert. Also eigentlich sprechen meines Erachtens alle Faktoren dafür, dass der Markt auf Investmentseite und eben aber auch auf Performance-Seite stärker reüssiert. Service Apartments bin ich als klassischer Hotelmensch immer noch ein Stück weit vorsichtiger. Als Beimischung in der Nische kann man das machen, aber wir müssen schon darauf achten, dass die Mieten erwirtschaftbar bleiben.
Wunderbar, ich glaube, das war ein super spannender Einblick in die Hotelwelt. Vielen, vielen Dank dafür. Aber bevor wir ganz Schluss machen, natürlich noch eine unvermeidliche Frage nach dem Lieblingshotel. Und zwar würde ich sagen Business und Leisure. Alex, magst du anfangen?
Also beim Leisure-Hotel ist die Wahl relativ leicht für mich. Ich liebe das Sani Resort in Griechenland, in der Nähe von Thessaloniki, wo ich versuche, jedes Jahr einmal hinzukommen, weil es für mich so ein absolutes Wohlfühl-Relax-Resort ist, wo wirklich man sehr, sehr gut abschalten kann. Und während ich noch über das beste Business-Hotel nachdenke, kannst du ja schon mal den ersten Teil beantworten, Peter.
Also ich finde diese Frage, man bekommt sie ja oft gestellt, aber wenn man mit Hotels Geld verdient, verbietet es sich eigentlich über emotionale Kriterien Hotels herauszugreifen. Deswegen habe ich immer gewisse Vorbehalte. Was ich liebe, sind Hotels mit einer gewachsenen, offenen, belebten Lobby, in der sich so eine Gesellschaft zum Afternoon Tea zusammentrifft und irgendwo eine gute Kommunikation, eine gute Atmosphäre entstehen lässt. Da nenne ich mal das Palast in Gstaad, das Vier Jahreszeiten in München, das Borelack in Zürich. Das sind so diese alten Grand Hotels, die aber mit perfektem Service und einer Architektur, die so ein Erlebnis kreiert, was Tolles als Herberge einfach schaffen. Selbst entwickelt das 25 Hours in Florenz. Das war irgendwie so eine Art Masterpiece. Da freut man sich, dass man sowas mal entwickeln durfte. Und Freizeithotellerie fahre ich sehr gerne nach Lenzerheide in die Priva Lodge. Ja, und dabei möchte ich es mal bewiesen.
Super. Ja, da haben wir doch viele Anregungen.
Jetzt hast du gar kein Business-Hotel gemacht.
Ah, stimmt.
Ja, ich habe versucht, mich zu drücken. Ja.
Gehen wir nochmal zurück zu Alex.
Nee, lass gut sein. Es gibt so viele.
Das bleibt sein Geheimnis. Okay, vielen, vielen Dank nochmal für diese ausführlichen Infos zum Hotelmarkt. Und ja, wir haben auch viele Infos für die nächsten Reisen mitgenommen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.